Herzlich willkommen bei Freak Radio. Am Mikrofon begrüßt Sie Udo Seelhofer. Heute dreht sich bei uns alles um Mobbing, genauer gesagt um Cybermobbing. Dazu hatten wir im Vorjahr einen Schwerpunkt und Expertin Elke Prohaska vor das Mikrofon gebeten. Die Psychologin arbeitet seit mehr als 15 Jahren bei Rat auf Draht. Im Interview mit Sandra Knopp und Christoph Dirnbacher geht es etwa um Mobbingprävention und um den sogenannten Cybermobbing-Paragraphen, der am 01.01.2016 in Kraft getreten ist.
Bei uns geht es heute um Mobbing, genauer gesagt um Cybermobbing. Und um diesem Thema Gewicht zu geben, haben wir uns Elke Prohaska vom Rat auf Draht-Team eingeladen. Sie ist Psychologin und gibt Rat und Hilfe in Notsituationen, besonders für Kinder und Jugendliche. Was das Ganze mit dem Thema Behinderung zu tun hat, werden wir erst im Laufe des Interviews klären. Ich darf zunächst fragen, mit welchen Problemen das denn die Leute zu Ihnen kommen.
Also ganz generell ist es so, dass die Jugendlichen sich zu allen Themen bei uns melden. Das beginnt bei Fragen zur Sexualität oder wenn sie verliebt sind, geht über Probleme in der Schule, wenn man sich mit einer Lehrkraft nicht versteht, sich vielleicht unfair behandelt fühlt, über Mobbing bis hin zu psychischen Störungen wie Depressionen, Suizidgedanken und natürlich auch alles, was im Gewaltbereich sowohl in der Familie oder auch unter Freunden passieren kann.
Und wenden die sich noch klassisch per Telefon an Sie oder gibt es auch andere Wege?
Also es ist so, dass immer mehr sich über die Online-Beratung oder über die Chat-Beratung bei uns melden. Viele versuchen auch über die sozialen Netzwerke bei uns Hilfe zu finden, weil das Telefon nicht mehr unbedingt ihr Kommunikationsweg ist. Auch unsere neuen Beratungsangebote haben sich eigentlich immer dadurch ergeben, dass die Jugendlichen das von uns auch gefordert haben.
Auf welchen sozialen Kanälen sind Sie dann vertreten?
Also wir sind in WhatsApp und haben dort einen Broadcast. Wir sind in Facebook, wir sind in Instagram und wir sind auch in Twitter.
Jetzt gab es ja letztes Jahr auch eine Studie zum Thema Cybermobbing. Da fühlte sich jeder Zweite in der Klasse unwohl, also alleine schon mal unwohl. Und es kennen sehr viele Menschen jemanden, der von Cybermobbing betroffen ist. Warum ist Cybermobbing zu so einem Thema geworden?
Also was wichtig ist, ist, dass es kaum oder in den seltensten Fällen Cybermobbing ohne Mobbing gibt. Und ich glaube, wir haben in Österreich ein großes Problem mit Mobbing. Und dadurch, dass die digitalen Medien einfach dazugehören, findet das so, wie es im Alltag auch stattfindet, auch in den sozialen Medien statt. Also all das, was wir quasi im Offline-Leben haben, haben wir auch im Online-Leben. Und deshalb ist auch Cybermobbing hier ein großes Thema geworden.
Woran liegt das, dass wir so ein Problem mit Mobbing haben? Was läuft da falsch?
Es ist so, dass es viele Schulen gibt, die ganz klar machen, dass Mobbing an der Schule keinen Platz hat. Und das ist die Voraussetzung, dass man so ein Schulklima auch schaffen kann. Es gibt allerdings in Österreich keine flächendeckende Struktur, wo man sagt, da gibt es Präventionsprogramme, die gibt es flächendeckend in Österreich. Also es gibt zum Beispiel Präventionsprogramme, die wurden in Österreich entwickelt, die sind in Ungarn zum Beispiel und in anderen europäischen Ländern fast flächendeckend umgesetzt. Und in Österreich haben wir einen ganz, ganz geringen Prozentanteil an Schulen, die das Programm verwenden. Das heißt, es braucht da wirklich ein ganz klares Statement, dass Mobbing nicht okay ist, weder Mobbing noch Cybermobbing, aber auch davor. Alles an gewalthaltiger Kommunikation hat an der Schule nichts verloren und da gilt es wieder ganz stark einzugreifen. Und es gibt in Schulen, da funktioniert das sehr, sehr gut und es gibt aber auch Schulen, wo das eben noch nicht funktioniert.
Apropos Prävention, wenn wir jetzt kurz einen Schritt zurück machen, wo liegt denn überhaupt die Definition und die Grenze von Mobbing? Wann beginnt sozusagen das übliche Tritzen innerhalb der Klasse und wann geht es in Mobbing über? Kann man das definieren?
Na, einerseits gibt es mal den Unterschied, was ist, wenn die zwei streiten, so ganz einfach, dann gibt es meistens was, worüber man sich streitet. Ja? Wer darf wo sitzen, wer hat das coolere Handy, was auch immer. Es gibt irgendein Streitthema und das kann ich dann auch wieder auflösen. Bei Mobbing geht es aber darum, jemanden fertig zu machen. Da geht es darum, jemanden klein zu bekommen. Und da ist schon einmal ein ganz klarer Unterschied. Und es ist auch so, dass es beim Mobbing ein Machtungleichgewicht gibt. Das wird auch von der Person, die gemobbt wird, so empfunden. Man fühlt sich völlig hilflos irgendwann, man hat ganz arge Schuldgefühle. Und wenn man mit Jugendlichen darüber redet, die wissen das eigentlich ganz genau. Weil wenn zum Beispiel zwei beste Freunde sich wüst beschimpfen, dann können die dabei lachen. Die wissen, ja, wir sind gute Freunde und das ist jetzt ein Spaß. Wenn es aber immer gegen die gleiche Person geht, dann ist ganz klar und auch für alle sehr stark spürbar, wenn sie nur kurz drüber nachdenken, dass das ganz was anderes ist.
Sie haben es eben vorhin ausgedrückt im Vorgespräch, jeder kann Mobbingopfer werden. Wieso?
Genau, weil es geht darum, derjenige, der mobbt, ist in den meisten Fällen so, dass es darum geht, selber im Selbstwert zu steigen, sich stärker zu fühlen, sich mächtiger zu fühlen. Und das heißt, da geht es einfach darum, irgendwas ausfindig zu machen, woran ich Mobbing aufhängen kann. Also es ist nicht, wenn jemand, der dick ist, gemobbt wird, ist nicht das Dicksein schuld, sondern da geht es darum, dass man sich den ausgesucht hat, weil man vielleicht davon ausgegangen ist, dass der sich weniger wehren wird oder weniger Rückhalt hat von der Klasse. Aber das kann an jeglichen Merkmal festgemacht werden, dass man quasi, also auch bei mir findet man sicher viele Dinge, die jetzt zwar nicht so augenscheinlich sind, aber wenn man mich mobben möchte, dann funktioniert auch das ganz gut.
Und Sie haben erwähnt, dass man auch, wenn man sich das wegwünscht, also wenn man sich dünner wünscht oder eine andere Nase wünscht oder so weiter, das hilft nichts, weil es ja nicht an dem Grund per se liegt.
Genau, also der Versuch ist dann oft, das, woran es festgemacht wird oder was die anderen sagen, zu versuchen zu verändern, weil man die Schuld bei sich sucht und dadurch, dass die Personen sehen, ich kann jemanden fertig machen, fühlen die sich stark. Das heißt, genau da gilt es, das zu unterbrechen.
Sie haben gemeint, ja auch sogar jemand, der in der Klasse sehr populär ist, ist nicht davor gefeit.
Es ist sogar so, dass es Jugendliche gibt, die von beiden betroffen sind. Also die können zum Beispiel in der Schule, in ihrer Klasse selber vom Mobbing betroffen sein und gemobbt werden. Und es kann sein, dass die vielleicht in irgendeiner Jugendgruppe, in einem Verein sind, wo sie diejenigen sind, die selber mobben. Also es ist auch nicht so, dass man sagen kann, es gibt so klassische Täter und klassische Opferrollen, sondern das kann durchaus auch vermischt sein.
Dieses Mobbing war ja früher ein Schulhofphänomen. Man hatte dann eventuell davon in der Freizeit die Ruhe. Das hat sich jetzt aber durch diese Social-Media-Kanäle und so weiter verschoben, oder?
Genau. Also einerseits so dieses, dass das vor dem Zuhause quasi keinen Halt mehr macht, dass man keine Ruhephasen hat oder Erholungsphasen. Das ist das eine. Und das andere ist dieses riesengroße Publikum. Also wir hatten vor ungefähr 2 Jahren zum Beispiel einen Fall von Cybermobbing, wo andere, also nicht die Betroffene selber, sondern andere Schüler sich gemeldet haben bei Rat auf Draht und gesagt haben, schaut euch doch das mal an, was da passiert. Könnt ihr irgendwas tun, dass das aus Facebook verschwindet? Und dieses Mädchen war in den Workshops, wenn wir gesprochen haben, per Namen für sicher mehrere Monate bei unfassbar vielen Schülern und Schülerinnen außerhalb auch ihres Bezirkes bekannt. Das heißt, dieses Publikum, früher war es halt die Klasse, hat es gewusst, vielleicht die Nachbarsklassen, wenn es ganz arg war, die ganze Schule, aber es ging nicht nach ganz Wien. Und das ist etwas, was bei Cybermobbing ein sehr, sehr großes Problem ist. Was schon auch ein Faktum ist, ist, wenn ich jemanden ins Gesicht schaue und den beschimpfe, dann ist es ein Stück weit schwieriger, als wenn ich jetzt zum Beispiel hinter einem Laptop sitze und das dort eintippe oder am Handy das Ganze mache. Das heißt, ich sehe auch nicht direkt, wie ich den anderen verletze oder treffe. Das heißt, bei manchen ist durchaus auch mit dabei, dass sie bei Cybermobbing gar nicht so richtig erkennen, wie sehr sie jemanden verletzen.
Was raten Sie jenen, die gemobbt werden?
Also das Allerwichtigste, das ist gar kein Ratschlag, sondern das Wichtigste ist, dass ihnen geglaubt wird. Also die, die sich bei uns melden, die haben oft über einen langen Zeitraum erlebt, dass sie irgendwie versucht haben, Hilfe zu bekommen und das hat ihnen niemand geglaubt oder es wurde abgetan. Das kann sein, dass das in der Schule war, dass das bei den Eltern war. Und wenn sie dann einfach mal merken, wir glauben ihnen einfach, und wir lassen das so stehen, so wie sie das sagen, dann ist das oft so die erste Erleichterung. Das zweite ist, dass es ganz wichtig ist, ihnen zu sagen, dass es nichts mit ihnen selber zu tun hat, weil der Selbstwert im Normalfall total zerstört ist. Da sind so viele Schuldgefühle, das Gefühl, vollkommen falsch zu sein, schlecht zu sein. Dass es da ganz wichtig ist, diese Information zu geben und zu erklären, wie läuft Mobbing ab. Das hat nicht mit mir zu tun, sondern das hat mit denen zu tun, die das machen, um sich besser zu fühlen. Das sind zwei ganz, ganz wesentliche Dinge, wo es noch gar keine Ratschläge sind. Und dann geht es darum, sich wirklich ein genaues Bild zu machen. Wie lang läuft das Ganze? Weil es gibt Mobbing-Situationen, da kann man selber nicht raus. Da braucht es die Schule, die da ganz klar eingreift. wenn das Ganze am Anfang ist, kann es manchmal schon helfen, dadurch, dass Mobber ja sich stärker fühlen möchten. Und die fühlen sich dann stark, wenn sie sehen, das, was sie tun, hat eine Wirkung. Und wenn man ihnen das Gefühl geben kann, das, was du da machst, das macht bei mir nichts, dann funktioniert das System nicht mehr. Und dann kann man das schaffen, dass sich der Mobber im Prinzip oder die Mobberin ein anderes Opfer sucht, was ja nicht Sinn und Zweck ist, was aber kurzfristig mal für die Person eine Erleichterung schaffen kann. Aber es braucht dann eben auch das Eingreifen der Schule und gerade auch das Arbeiten mit denjenigen, die mobben, um das aufzulösen. Und da helfen Strafen sehr oft nicht. Da geht es nicht um Strafen, sondern zu schauen, was können wir tun, damit dieser Jugendliche das nicht mehr macht.
Wann macht so ein Täter-Opfer-Ausgleich Sinn?
Da gibt es wirklich ganz, ganz tolle Programme. Da gibt es zum Beispiel den No-Blame-Approach, wo es so ist, dass man sowohl mit dem Täter, Täterin als auch mit dem Opfer arbeitet, wo es darum geht, vor allem mit ihnen auch einzeln zu arbeiten, das Ganze nicht vor der Klasse zu tun. Also da gibt es sehr, sehr viele verschiedenste Ansätze, wo man auch schauen kann, was passt zum Beispiel zu uns als Schule, was können wir uns da gut vorstellen. Aber das Allerwichtigste ist, dass es überhaupt eine Konsequenz gibt. Also wie wir mit den Schülern und Schülerinnen gesprochen haben, ist rausgekommen, dass eigentlich nie was passiert, wenn da gemobbt wird. So ihr Erleben. Und sie gesagt haben, sobald man was sieht, das hat wirklich eine Konsequenz, dann überlegt man auch bei dem, was man selber tut.
Und welche das ist Rolle ganz spielt wichtig. Der Lehrer oder die Lehrerin im System?
Eine ganz, ganz wesentliche. Also wenn eine Lehrkraft ganz klar Grenzen setzt, dann hat das einen großen Einfluss, auch auf die Schulgemeinschaft. Also nicht nur die Grenzen setzen, sondern auch fördert die Lehrkraft die Klassengemeinschaft. Wird darauf geachtet, dass man, wie man miteinander umgeht. Also geht es nur um Leistung oder geht es da auch um das, wie wir miteinander umgehen? Also es kommen zu uns zum Beispiel viele Klassen, wenn wir auch Workshops haben, da gibt es eben genau die Kinder, wo man denkt, die sind jetzt Mobbing-Opfer, die vielleicht hatten oft Klassen, wo Kinder mit einer Hörbehinderung drinnen waren, genauso übergewichtige Kinder, wo es aber eine spürbare Lehrkraft gibt und ein Schulsystem, das sagt, egal wie man ist, so ist man okay. Und bei uns in der Schule kann jeder so sein, wie er ist. Und das sind die mit integriert. Obwohl der eine eben ein bisschen mehr Kilos hat, obwohl der andere ein Hörapparat hat, der klar sichtbar ist, trotzdem funktioniert das.
Apropos Behinderung, sind Ihrer Erfahrung nach Menschen mit Behinderungen oder Jugendliche mit Behinderungen häufiger von Mobbing betroffen oder hält sich das die Waage?
Das kann ich so nicht beantworten, weil ich da gar keine Zahlen kenne. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass Jugendliche mit Behinderung auch betroffen sind, dass es für sie schon oft schwieriger ist, weil sie quasi ein Stück weit anders sind und man da quasi leicht etwas findet, wo man hinhauen kann, wo es weh tut. Aber ich erlebe es eben auch sehr wohl, dass eine super Integration möglich ist. Und das hängt eben sehr, sehr stark mit dem Umgang der Schule damit zusammen und mit dem Umgang der spezifischen Lehrkraft in der Klasse. Also es heißt nicht, dass, weil man behindert ist, man auf jeden Fall zum Beispiel gemobbt wird.
Sie haben aber vorhin gemeint, dass die Behinderung oft sehr spät erst thematisiert würde im Rahmen eines Beratungsprozesses. Warum denn das Ihrer Meinung nach?
Wir vermuten bei Rad auf Draht ganz stark, dass es dadurch, dass man bei uns sich ja am Telefon beraten lassen kann oder auch online oder im Chat, wo man sich nicht sieht, wo man anonym ist, dass auch so diese Chance genützt wird, einfach mal ganz normal zu sein. Weil ja Jugendliche gerade in der Phase sind, wo sie eine eigene Identität aufbauen und wo sie sich oft wünschen, wo sie oft hadern mit ihrem Schicksal. Warum ist das bei mir so? Und bei uns können sie quasi so sein, wie sie sich's vielleicht gerade wünschen, völlig normal, wie jeder andere. Und deshalb ist es so, dass sie oft eben mit dem Problem kommen, ich werde gemobbt, ich finde keinen Freund, was auch immer. Und man dann erst oft nach Monaten draufkommt, dass da zum Beispiel auch eine körperliche Behinderung bei dem Jugendlichen vorhanden ist. Und wir glauben schon, dass das da eine große Rolle spielt, so dieser Wunsch, normal zu sein.
Und Sie haben ja auch, wenn ich das vorhin richtig verstanden habe, jemand im Team, der das aus eigener Erfahrung ein Stück weit nachvollziehen und nachfühlen kann.
Genau, also auch bei uns im Team gibt es ein Teammitglied mit einer körperlichen Behinderung. Und ich glaube, sie ist so dieses Paradebeispiel, dass es einem einfach gar nicht auffällt. auch ich selber muss dann oft nachdenken, wenn ich das gefragt werde, weil das ist einfach, das ist bei ihr, es fällt überhaupt nicht auf. Sie ist eine der strahlendsten Persönlichkeiten, die wir eigentlich im Team haben. Aber natürlich kann sie das sehr, sehr gut nachempfinden, weil sie auch weiß, wie war das gerade in der Pubertät, wo es für uns alle schon schwierig ist, wenn sich der Körper verändert. Und wenn man dann noch merkt, ich bin ein Stück weit anders, ist das natürlich auch schwieriger. Und das hilft uns natürlich auch dann in der Beratung mit Jugendlichen, weil sie natürlich noch viel authentischer auch sagen kann oder wir auch so ein bisschen authentischer sein können in dem, was wir dann mit den Jugendlichen besprechen können in der Beratung.
Ich würde vorschlagen, machen wir an dieser Stelle eine kurze Pause und kommen dann auf den neuen Cybermobbing-Paragraphen zu sprechen und die praktische Anwendbarkeit desselben. Willkommen zurück zu einer Frick-Radio-Sendung zum Thema Mobbing, Cybermobbing. Und wir werden uns jetzt ein Stück weit auch mit dem beschäftigen, was Anfang dieses Jahres in Kraft trat, nämlich der Paragraph für Cybermobbing 107c, wenn mich nicht irrt. Was hat sich denn seit dem 1. Jänner jetzt ganz konkret verändert für all jene, die es noch nicht gehört oder gelesen haben?
Vielleicht kennen das ganz viele. Ich kenne das auch so aus meiner Familie, dass man immer gesagt hat, ja, es ist ja so schwierig, wenn nicht wirklich was passiert. Also sprich, mir jemand auflauert oder mich so im Offline-Leben, im richtigen Leben, wie manche sagen, belästigt oder fertig macht, dann kann man nichts tun. Und das ist damit ganz klar ausgeräumt, weil selbst wenn Mobbing rein über digitale Medien passiert, also über das Internet, über das Handy, über den Computer, dann ist das ganz klar strafbar. Also es ist so, dass wenn das wirklich eben ein längerfristiges Mobbing ist im Cyberraum, dass das mit einer Gefängnisstrafe bis zu einem Jahr geahndet werden kann. Und wenn es so ist, wie zum Beispiel bei diesem tragischen Fall in Kärnten, wo ein Jugendlicher dann aufgrund des Mobbings auch sich das Leben genommen hat, dann ist der Strafrahmen bis zu einer Gefängnisstrafe von 3 Jahren.
Erleben Sie es häufig, dass Jugendliche dann, die gemobbt werden, an Selbstmord denken?
Ja, bei uns sind die Gespräche zu Suizid zum Beispiel wirklich stark angestiegen vom 2014 auf 2015, wo man jetzt nicht sagen kann, dass sie mehr dran denken. Es ist genauso möglich, dass sie einfach mehr darüber sprechen. Aber es ist schon so, dass sie sehr, sehr oft so verzweifelt sind, dass sie darüber sprechen, dass sie nicht mehr da sein wollen. Also sehr oft ist es ja dieser Wunsch, ich möchte diese Situation nicht mehr aushalten, der sich dann in Suizidgedanken äußert.
Und wie geht man dann dagegen vor?
Bei Gesprächen zu Suizid ist es immer ganz wichtig, sehr schnell möglichst ein klares Bild zu haben, wie gibt es eine Suizideinengung, wo wir tatsächlich sofort handeln müssen, oder sind das mal Gedanken, wo ich mich damit auseinandersetze, wo ich sagen will, ich halte es nicht mehr aus, hilf mir, weil ich kann nicht mehr. Das ist mal ganz wichtig, schnell herauszufinden. Wenn wir merken, da geht es, ich kann nicht mehr, dann ist es für uns sehr einfach, weil dann kann man schauen, was gibt es da für Lösungswege, können Perspektiven aufzeigen und können da sehr schnell helfen. Wenn es aber eine Suizideinengung ist, dann muss man sich sehr schnell, ist es sehr wichtig, Beziehung zu bekommen, sehr schnell, ein Vertrauensverhältnis möglichst schnell aufzubauen. Und herauszufinden, wie stark diese Einengung ist. Und es kann auch sein, das haben wir auch, dass jemand sich meldet, der bereits eine Handlung gesetzt hat oder vielleicht kurz davor ist, weil die Person auf der Brücke steht zum Beispiel und überlegt, runterzuspringen, wo wir dann auch oft so im Einkommen auch Polizei und Rettung einschalten, wobei wir halt immer gewonnen haben, eigentlich, wenn jemand anruft. Weil wenn jemand anruft in der Situation, ist es auch ein Zeichen, dass die Person eigentlich Hilfe möchte.
Gibt es Beratungssituationen, wenn Sie jetzt so Ihre letzten Jahre Revue passieren lassen, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind, wo man sich auch nach Monaten und Jahren noch daran erinnert?
Ja, also ich bin jetzt seit 15 Jahren bei Rad auf Draht. Es gibt so 3, 4 Gespräche zum Beispiel, an die werde ich mich immer erinnern. Vielleicht, wenn wir über so harte Themen eigentlich sprechen, an ein Gespräch zu Weihnachten, wo ein sehr, sehr junger Bursch angerufen hat und die Eltern die Geschenke einfach in den Mistkübel geworfen haben aufgrund irgendeines angeblichen kleinen Fehlverhaltens, was eigentlich wo gar nichts war, und dann einfach fortgefahren sind. Und er eigentlich von mir die Erlaubnis haben wollte, jetzt mit seiner Schwester, die noch jünger war, ob es okay ist, wenn er mit ihr Weihnachten feiert. Und das war so unglaublich berührend, weil ein 6-jähriger Bursch dran denkt, ich möchte meiner Schwester jetzt ein schönes Weihnachten machen und darf ich das? Und nicht im Vordergrund gestanden ist, ich bin jetzt eigentlich allein zu Hause, die Geschenke sind weg, ich bekomme jetzt keine Geschenke, die Eltern sind weg, ich weiß gar nicht, was los ist. Und das war unglaublich berührend und ein Gespräch, an das ich mich mit Sicherheit immer erinnern werde.
Welche Rolle spielt eigentlich noch dieses Sexting bei den Jugendlichen?
Also Sexting spielt nach wie vor eine sehr große Rolle. Es ist ja auch so, dass sie im Rahmen ihrer selbstbestimmten oder ihres Rechts auf eine selbstbestimmte Sexualität ja durchaus auch selber entscheiden können, ob sie freizügige Fotos von sich oder auch Videos schicken möchten oder nicht. Aber was das große Problem ist, ist, wenn es über dieses Sexting im eigentlichen Sinne rausgeht und jemand das dann weiterverbreitet gegen den eigenen Willen. Und das passiert nach wie vor sehr, sehr oft. Also über WhatsApp-Gruppen, seien es Nacktbilder, manchmal sind es auch Videos, wo geschlechtliche Handlungen gezeigt wird, wo Selbstbefriedigung zu sehen ist. Und das ist natürlich dann eine massive Bloßstellung.
Eine Frage, die ich noch hätte zum Mobbing. Es sind ja mehr Mädchen, glaube ich, von Mobbing betroffen. Stimmt da diese Hypothese, dass die Burschen die Konflikte eher körperlich austragen und die Mädchen über andere Strategien verfügen?
Das sind zwei verschiedene Sachen. Also wir haben zum Beispiel gesehen bei diesem Stimmungsbild, das wir gemacht haben, dass deutlich mehr Burschen angegeben haben, sich in der Klasse unwohl zu fühlen. Und wenn es dann zur Frage gekommen ist, ob sie gemobbt werden, haben mehr Mädchen das angegeben. Und da ist schon auch die Frage, die sehr spannend wäre zu erheben, ist es nur schwieriger, es zuzugeben, weil Burschen, die sollen ja stark sein. Das wird ihnen sehr oft nach wie vor vermittelt. Das heißt, zuzugeben, ich werde gemobbt, ist ein Stück weit was anderes, als zu sagen, ich fühle mich nicht wohl. Also ich denke schon, dass durchaus Burschen und Mädchen relativ gleich betroffen sind. Allerdings ist die Art und Weise, wie das Mobbing abläuft, sehr unterschiedlich. Also bei den Burschen ist es so, dass sehr viel über die körperliche Gewalt geht. Bei den Mädchen sehr viel, vor allem über dieses Ausschließen. Ausschließen, beleidigen. Und bei den Burschen ist ihm sehr, sehr oft auch die körperliche Bedrohung dabei.
Man kann online ja auch Leute sperren zum Beispiel. Geben Sie da den Jugendlichen auch Tipps, wie das bei Facebook geht und wie schwer ist es dann bei anderen Kanälen?
Das ist ganz, ganz wichtig und man merkt auch, wenn man mit Jugendlichen redet, dass sie bei Cybermobbing viel mehr das Gefühl haben, dass sie was dagegen tun können, als das beim Offline-Mobbing ist. Und wir geben ihnen immer Tipps, Anleitungen, wie kann man blockieren, wie kann man sperren. Vor allem die wichtige Info, wenn sie jemanden sperren, dass die Person nicht erfährt, wer das gemacht hat. Und wir gehen da aber noch drüber hinaus und haben mittlerweile in Kooperation mit dem Internet-Ombudsmann und Safer Internet Kontaktpersonen sowohl bei Facebook als auch bei Instagram, bei Twitter, bei Ask.fm. Das heißt, wenn Jugendliche dort Probleme haben, dann können wir ihnen nicht nur sagen, wie sie das selber tun können, weil oft die sozialen Netzwerke nicht so schnell reagieren. Und dann können, wenn sie sich an uns wenden und das wollen, dann können wir direkt über diese Kontaktpersonen versuchen, ihnen da viel schneller noch zu helfen. Also bei YouTube haben wir jetzt auch so einen kleinen Erfolg hier hingehend und sind Trusted Flagger, heißt das. Immer auch wieder mit Safer Internet gemeinsam. Und wenn wir etwas melden als Institution, ist es etwas, was mehr Gewicht bekommt und schneller bearbeitet wird, was im Zusammenhang mit Sextortion zum Beispiel ganz, ganz wesentlich ist im Moment. Sextortion ist so eine Sex-Skype-Falle, wo Jugendliche angechattet werden, dann auf Skype sehr oft gelockt werden und dort aufgefordert werden, sich vor der Kamera selbst zu befriedigen und werden dann mit diesem Video erpresst. Und das sind im Moment unfassbar viele Jugendliche, auch junge Männer und Frauen davon betroffen. Und wir haben da pro Tag 1 bis 2 Fälle, nur die, die sich bei uns melden. Also auch die Polizei versucht da zu warnen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Es wird gedroht, diese Videos zu veröffentlichen. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, nachdem es auch schon in Österreich Fälle gab, wo die Videos tatsächlich veröffentlicht wurden, dass man da sehr, sehr schnell was tun kann, um zu versuchen, dass die wieder aus dem Netz kommen.
Wenn Sie punkto Gesetzesnovellen 1 oder 2 Wünsche frei hätten, was würden Sie denn noch anpassen oder ändern? Wo muss man denn ansetzen, wenn man dem Mobbing in diesem Lande Herr werden wollt?
Also ich glaube, dass wir genügend Gesetze haben, die da ausreichen würden, um bei Mobbing was zu tun. Ich glaube nur, dass es nicht über Gesetze zu lösen ist, sondern dass es darüber zu lösen ist, wie geht man miteinander um, dass man diese soziale Kompetenz mit den Jugendlichen als genau gleich wichtig anerkennt, als dass man in Mathematik eine Wurzel ziehen kann, dass das mit dem ganz genau gleichen Augenmerk passieren muss. Das, glaube ich, ist so der Lösungsweg. Und wenn Sie mich bei Gesetzen fragen, dann glaube ich, dass es beim Paragraph 207a, also eben pornografische Darstellung Minderjähriger, da eine Anpassung schon auch noch hilfreich wäre, weil dieses Weiterleiten von so einem Nacktfoto, da muss man sich die Frage stellen, ist das wirklich eine bewusste pornografische Darstellung von Kindern und Jugendlichen, die ja durch diesen Paragraphen eigentlich geschützt werden sollen? Dass das nicht in Ordnung ist, das ist ganz klar, dass es da eine rechtliche Handhabe geben sollte, ist auch ganz klar. Aber ob man das nicht da auch noch versuchen sollte, aus diesem Paragraphen, der ganz massive Auswirkungen auch möglicherweise auf das Berufsleben weiter hat, ob man da nicht noch ein Stück weit mehr machen kann als das, was heuer ab 1.1. angepasst wurde, was aber schon ein sehr großer Schritt ist, der sehr hilfreich ist.
Inwiefern meinen Sie jetzt Auswirkungen auf das Berufsleben?
Wenn man sich vorstellt, ich bin jetzt ein Jugendlicher und ich habe so ein Video zugeschickt bekommen und ich schicke das weiter, weil das, ich mir denke, Wahnsinn, jetzt habe ich sowas Arges und jetzt schicke ich das in unsere Klassen-WhatsApp-Gruppe. Das ist eine Handlung, die ich einmal mache und da kann es zu einer Verurteilung kommen nach pornografischer Darstellung Minderjähriger. Wenn ich das dann in einem Strafregisterauszug habe, wenn ich mich bewerben gehe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier dann ausgewählt werde, natürlich deutlich geringer. Und die Frage ist, ob der Betrieb dann nachfragt, was war denn da? Weil es ist genau der gleiche Paragraph, wenn jetzt ein Erwachsener bewusst ein 2-jähriges Kind zu sexuellen Handlungen vor der Kamera zwingt. Und da ist die Frage, ist das wirklich gleichbedeutend? Das ist nicht okay, es ist ganz klar. Aber ist das gleichbedeutend und über den gleichen Paragraphen abzuhandeln?
Aber wenn ich Sie jetzt zusammenfassen darf, weil wir sind schon von der Zeit her ein bisschen fortgeschritten, so könnte ich durchaus titeln, Elke Prohaska wünscht sich mehr Präventionsprogramme, um dem Mobbing in diesem Lande den Garaus zu machen.
Absolut. Es braucht ein ganz klares Statement, dass Mobbing an Schulen keinen Platz hat.
Und wo muss man da ansetzen? Was muss man initiieren, um hier ein Stück weit weiterzukommen?
Es braucht einen ganz klaren Präventionsansatz an den Schulen, der nicht nur mit Mobbing zu tun hat, sondern mit Klassenzusammenhalt. Und das andere ist, es braucht einen ganz klaren Vorgang, der auch bekannt ist, was passiert, wenn bei uns Mobbing auftritt. Und diese beiden Dinge können schon sehr, sehr viel bewirken.
Sie haben gesagt, Präventionsprogramme auf der einen Seite, Gesetze auf der anderen Seite. Was man tun muss oder würde das schon genügen?
Das dritte wären eben die klaren Konsequenzen, wenn Mobbing passiert. Und zwar Konsequenzen einerseits für diejenigen, die selber gemobbt haben, wo es aber nicht nur darum geht, sie zu bestrafen, sondern einfach zu schauen, was ist denn überhaupt der Grund, warum der Jugendliche das macht und was können wir tun, damit er das nimmer macht? Wie können wir ihm auch ein Stück weit helfen? Weil nur so kann man ja langfristig was verändern. Und auf der anderen Seite aber auch Konsequenz, dass derjenige oder diejenige, die sich getraut hat, sich Hilfe zu holen, jetzt beschützt wird. Also da braucht es beides. Und die Jugendlichen haben uns zurückgemeldet, dass ihrer Erfahrung nach es darum geht, eigentlich hauptsächlich den Täter, die Täterin ausfindig zu machen, den zu bestrafen. Und um den Opferschutz geht es gar nicht. Der fehlt ihnen. Und ich glaube, diese 3 Punkte dann zusammen, wenn man das, und wir kennen ja Schulen, wo das wirklich toll funktioniert, wo die Schulen wirklich sehr, sehr engagiert sind nach all dem, was sie ohnehin alles leisten müssen und wo das sehr gut funktioniert.
Ja, dann sagen wir danke für ein sehr interessantes Gespräch.
Gerne.
Mehr zu diesen und anderen Freak-Radio-Sendungen finden Sie auf www.freak-radio.at. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal, sagen Christoph Dierenbacher
und Sandra Knopp.